Liebe Gemeinde, es ist nur wenige Wochen her, da haben wir ihn hier in der Gemeinde kennengelernt bei einem Gottesdienst, Ismail Khatib. Ihr erinnert euch. Er war nicht persönlich hier, aber wir haben ein Video über ihn gesehen, über seine Geschichte. Ein palästinensischer Vater, der die Organe seines getöteten Jungen freigegeben hat zur Spende, ausgerechnet an israelische Menschen. Und das, obwohl der Junge kurz vorher erst durch israelische Kugeln ums Leben gekommen war. Ich weiß nicht, wie es euch bei der Geschichte ging. Mich hat sie sehr berührt. Ich war sehr betroffen. Mich hat das sehr bewegt, dieser Akt der Nächstenliebe. Er war fast unglaublich für mich. Gleichzeitig war ich aber auch peinlich berührt, denn dieser Mann, der ist kein Christ. Und dabei ist doch Nächstenliebe gerade etwas, was uns Christen auszeichnen sollte. Doch Hand aufs Herz. Wer von uns hätte in so einer Situation so entschieden wie dieser Mann? Ich für meinen Teil muss sagen, dass ich höchstens mit einem Vielleicht auf diese Frage antworten könnte. Aber in einem, denke ich mal, sind wir Christen uns einig. So wie dieser Mann gehandelt hat, das ist genau das Richtige, wenn man an Nächstenliebe denkt, was man eigentlich tun sollte. Aber was fehlt uns Christen? Was kann uns zu solcher Nächstenliebe befähigen? Diese Frage soll uns in den nächsten Minuten beschäftigen. Ein Abschnitt aus der Bibel soll uns bei der Beantwortung dieser Frage helfen. Er steht im Evangelium nach Johannes im 14. Kapitel und ich lese uns daraus die Verse 15 bis 26. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas, nicht der Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Soweit die Bibel. Dieser Abschnitt, den wir gehört haben, steht in einem Evangelium. Zu Deutsch ist das eine frohe Botschaft. Aber dieser Abschnitt, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat auch sehr traurige Töne. Manchmal ist so eine Botschaft nicht wirklich froh auf den ersten Blick. Denn Jesus spricht hier von seinem Abschied. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Und etwas später sagt er, diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Man spürt in diesen Worten, dass Jesus nicht mehr viel Zeit bleibt auf dieser Erde. Nicht nur die Jünger, auch viele Frauen und Männer, denen Jesus ans Herz gewachsen war, konnten ihn dann nicht mehr sehen. Stellt euch mal die Situation vor. Wenn ihr erfahren würdet, ihr hättet nur noch eine kurze Zeit zu leben, was wäre euch dann wichtig? Was würdet ihr den Menschen, die euch viel bedeuten, noch mitgeben wollen? Ich denke, wenn man den Abschied vor Augen hat, verändert sich die Wahrnehmung. Da treten andere Dinge in den Vordergrund als bisher. Und die werden uns wichtig. Zum Beispiel die Familie oder auch ein Konflikt mit einem Freund, der noch nicht geklärt ist. In solch einer Situation möchte man am liebsten seine Liebsten um sich scharen und ihnen das noch mitgeben, was einem am Herzen liegt. Und genauso ging es Jesus. Er versammelte seine engsten Weggefährten um sich, seine Jünger. Und er spricht zu ihnen diese Worte, die ihm so wichtig sind. Was sind das für Worte? Da steht zum Beispiel zweimal in diesem Text das Verb sagen. Auch zweimal das Wort kommen. Aber es ist ein anderes Verb, das noch viel öfter in diesem Abschnitt vorkommt. Und wenn ihr genau hingehört habt, ist es euch vielleicht aufgefallen. Es ist das Verb lieben. Ganze 8-mal finden wir es in diesem Abschnitt. Gleich im ersten Vers lesen wir, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus. Unausgesprochen bleibt hier die Frage, die aber im Raum steht, liebt ihr Jesus? Und ich möchte die Frage an uns weitergeben. Lieben wir Jesus? Liebst du Jesus? Was ist denn das für eine komische Frage, denkst du jetzt vielleicht? Doch bevor du vorschnell antwortest, na klar, ich liebe Jesus, solltest du bedenken, dass es eine sehr persönliche Frage ist, die man nicht leichtfertig beantworten sollte. Stellt euch vor, ihr sitzt in der Straßenbahn und es sitzt jemand Fremdes neben euch, eine fremde Person, und ihr sagt zu der Person, ich liebe dich. Was würde passieren? Wahrscheinlich würde diese Person erstmal zur Seite rücken und wenn noch Platz in der Straßenbahn ist, sich einen anderen Platz suchen, möglichst weit weg von mir. Ich liebe dich. Das ist ein Satz, den man nicht einfach mal so leichtfertig vor sich hin sagt. Das ist keine Worthülse. Dahinter steckt eine tiefe Zuneigung, wie man sie tiefer sich gar nicht vorstellen kann. Und glaubt mir, ich bin froh, dass meine Frau nicht zur Seite rückt, wenn ich zu ihr sage, ich liebe dich. Darum also noch einmal die Frage, liebst du Jesus? Okay, ich will euch nicht in Verlegenheit bringen, aber es gibt eine Geschichte, auch im Johannesevangelium, im 21. Kapitel, in der Jesus genau diese Frage einem Menschen stellt. Liebst du mich? Er stellte diese Frage ausgerechnet dem Simon Petrus. Das war ja der Jünger, der nie mit seiner Meinung hinter dem Berg hielt. Einer, der immer vorpreschte und nie um eine Antwort verlegen war. Aber bei dieser Frage, liebst du mich? Da kommt Petrus etwas in Erklärungsnot. Er antwortet etwas ausweichend. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus wiederholt die Frage noch einmal und wieder kommt die Antwort. Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und man muss schon etwas genau hinhören, um den Unterschied zu entdecken zwischen der Frage und der Antwort. Jesus fragt, liebst du mich? Und Petrus antwortet, ja, ich hab dich lieb. Und ich bin froh, dass es auch im Deutschen diese Unterscheidung gibt zwischen lieben und liebhaben. Das ist nicht dasselbe. Ich kann einen Menschen lieb haben, muss ihn aber deswegen noch lange nicht lieben. Liebhaben ist eine abgeschwächte Form der Liebe. Sie ist nicht so stark, sie ist nicht so perfekt wie die Liebe. So ausweichend diese Antwort des Simon Petrus einerseits auch sein mag, mir ist sie sehr sympathisch, denn sie ist ehrlich. Denn Simon hat Jesus lieb, das steht außer Frage, aber er hat ihn auch verleugnet. Seine Liebe zu Jesus ist nicht so perfekt, so wie auch meine Liebe zu Jesus nicht perfekt ist. Auch ich habe Jesus lieb und trotzdem bleibe ich Jesus und auch meinen Mitmenschen manches an Liebe schuldig. Und was nun, lieber Jesus? Nun stehen wir beide, Simon Petrus und ich, vor dir und du fragst uns, liebst du mich? Und wir müssen zugeben, dass unsere Liebe zu dir und unseren Mitmenschen mangelhaft ist, dass wir dich enttäuscht haben. Wir sind wahrlich nicht die Christen, die du dir gewünscht hast. Und Jesus, wie reagiert er? Ist er enttäuscht? Seine Reaktion ist anders, als wir es erwarten. Jesus fragt den Simon ein drittes Mal, aber diesmal klingt die Frage anders. Er fragt, hast du mich lieb? Da steht auf einmal nicht mehr diese Überliebe von Jesus der mangelhaften Liebe des Simon gegenüber. Jesus begibt sich mit dieser dritten Frage auf Augenhöhe mit Simon. Jesus verurteilt den Simon nicht, weil dessen Liebe mangelhaft ist. Stattdessen gibt er ihm zu verstehen, es genügt, dass du mich lieb hast. Es genügt, dass du dein Herz mir zuneigst. Deine Liebe zu mir und den Mitmenschen, die muss nicht und die kann auch gar nicht perfekt sein. Wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir sind Menschen und nicht Gott. Wie viel Druck mag diese Erkenntnis von Simon genommen haben? Zu wissen, er ist von Jesus geliebt, auch wenn er diese Liebe nicht in gleicher Form erwidern kann. Liebe erwartet keine Gegenleistung. Das soll heißen, Jesus liebt jeden Menschen, auch die, von denen er weiß, dass sie ihn nicht lieb haben. Und wie viel Druck kann diese Erkenntnis von uns nehmen, von jedem Einzelnen von uns? Gerade unter uns Christen gibt es manche, die meinen, sie müssten in allen Dingen Gott gefallen. Bloß keinen Fehler machen, bloß keine Sünde begehen, bloß niemandem etwas schuldig bleiben. Liebe Geschwister, ich kenne Christen, die unter diesem Leistungsdruck, den sie sich selbst auferlegt haben, zusammengebrochen sind. Manche sind krank geworden. Andere haben ihren Glauben über Bord geworfen, weil sie diesen Druck nicht mehr ausgehalten haben. Aber, liebe Geschwister, Jesus ist nicht der Big Brother, der uns bei jedem Schritt beobachtet und bei jedem falschen Schritt uns von den Beinen holt. Jesus liebt dich mit all deinen Fehlern, so wie du bist. Er liebt dich bedingungslos. Punkt. Nachdem nun die beiden ihr Verhältnis miteinander geklärt haben, gab Jesus dem Simon einen Dienstauftrag. Weide meine Schafe. Zu gut Deutsch, kümmere dich um die Meinen, um die Christen, um die Gemeinde. Sorge dafür, dass es sich entwickeln kann. Bemerkenswert an dieser Stelle ist die Reihenfolge. Erst kommt die Liebe, dann erst der Dienst. Nicht umgekehrt. Man kann sich die Liebe nicht verdienen, obwohl das leider immer wieder versucht wird. Manche Eltern versuchen mit teuren Geschenken, sich die Liebe ihrer Kinder zu verdienen. Und die Kinder versuchen mit guten Noten in der Schule, sich die Liebe ihrer Eltern zu verdienen. Das Problem ist dabei die Gefahr, enttäuscht zu werden. So zum Beispiel bei diesem Satz, den wir schon oft auch von älteren Menschen gehört haben. Ich habe doch so viel für meine Kinder getan. Warum kümmern die sich jetzt nicht um mich? Liebe kann man sich nicht verdienen. Erst die Liebe, dann der Dienst, nicht umgekehrt. So steht es auch in unserem Bibeltext. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ich die Liebe Jesu erwidere und ihn lieb habe, dann motiviert mich das, auf seine Worte zu hören. Aber welche Worte, welche Gebote sind hier gemeint? Was meint Jesus? In der Bibel gibt es so viele Gebote. Angefangen beim mosaischen Gesetz im Alten Testament über die 10 Gebote, die uns alle geläufig sind, bis hin zu Geboten und Vorschriften im Neuen Testament, sind es wohl etwa 700 Vorschriften. Heißt es nun, dass wir alle diese Vorschriften peinlich genau einhalten müssen? Es gab und gibt bis heute Menschen, die das versuchen. Meint das Jesus, wenn er uns auffordert, seine Gebote zu halten? Wie er es meint, das kann man am besten an seinem eigenen Leben studieren. Wie er, Jesus, mit den Geboten umging. Sie waren ihm wichtig, zweifellos. Aber es gab Beobachter, oder für den Beobachter hatte es manchmal den Anschein, dass Jesus die Gebote nicht so viel wichtig hielt. Zum Beispiel, als er am Sabbat einen Kranken heilte und seinen Kritikern erwiderte er, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und das ist genau die Haltung, die Jesus immer wieder in Bezug auch auf die Gebote an den Tag legt. Sie waren wichtig, aber immer für den Menschen und nicht umgekehrt. Das Gesetz, das Gebot soll menschliches Zusammenleben ermöglichen und nicht behindern. Ein anderes Beispiel. Zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges gab es eine ganze Reihe Menschen, die bei sich zu Hause verfolgte Juden versteckten. Und wenn dieses Versteck dann so ein bisschen bekannt wurde und offizielle Leute kamen und diese Leute befragt haben, dann haben die gelogen. Rein formal ist es ein Verstoß gegen das Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Aber in diesem speziellen Fall war das Übertreten dieses Gebotes der richtige Weg, um diese Menschenleben zu retten. Auf die Frage, welches Gebot hier gemeint ist, antwortet Jesus kurze Zeit später selbst. Nur wenige Verse weiter, im 15. Kapitel, im Vers 12, können wir lesen, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Das, liebe Geschwister, das ist das zentrale Gebot für unser Leben als Christen, uns untereinander zu lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Alle anderen Gebote und Vorschriften ordnen sich diesem einen Gebot unter. Wenn wir uns untereinander lieb haben, dann werden Hass und Lüge und Neid und Gier abnehmen. Dann erübrigen sich im Grunde die anderen Vorschriften, weil wir uns lieb haben. Aber wie lieb hat uns Jesus eigentlich? Er sagt selbst, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Jesus hat es selbst praktiziert. Er hat sein Leben gelassen für seine Jünger. Aber nicht nur für seine Jünger, für alle Christen, ja für alle Menschen. Und diese Form der Liebe, die ist nicht zu überbieten. Doch schon regt sich bei mir wieder Unbehagen, wenn ich drüber nachdenke. Wir sollen uns so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Liebe Geschwister, ich habe euch wirklich alle sehr lieb, aber mein Leben für euch lassen, ich glaube, dazu wäre ich im Moment doch noch nicht bereit. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Vielleicht sagst du aber jetzt auch, ja schön und gut, du sagst das zwar, dass du mich lieb hast, aber ich merke nichts davon. Im Grunde beachtest du mich gar nicht. Das kann sein. Und ich möchte mich auch dafür entschuldigen und bitte dich, das anzunehmen. Aber ich muss dir auch sagen, mir geht es da nicht anders wie dem Simon Petrus. Ich bemühe mich, Liebe zu üben. Aber ich weiß auf der anderen Seite, dass es noch lange nicht so ist, wie es sein sollte. Und vielleicht geht es dir auch genauso, dass du dir das auch eingestehen musst. Und an dieser Stelle kommt der ins Spiel, um den es zu Pfingsten ja eigentlich geht, um den Heiligen Geist. Vielleicht habt ihr ja schon drauf gewartet und gedacht, na wann kommt der endlich mal drauf? Aber wisst ihr, diese Arbeit hat mir der Udo letzten Sonntag abgenommen. Das brauche ich nicht nochmal alles aufzuwärmen, das haben wir alles schon erfahren. Er hat uns den Heiligen Geist näher gebracht. Jesus regelt in diesen Versen seinen Nachlass. Er betont immer wieder die Wichtigkeit der Liebe zwischen ihm und uns und zwischen den Menschen untereinander. Das hat für ihn alleroberste Priorität. Aber Jesus weiß auch, dass wir diesem Anspruch nicht genügen können. Unsere Liebe ist noch lange nicht so vollkommen wie die Liebe Jesu zu uns Menschen. Das weiß er. Er weiß, dass unsere Liebe wachsen muss, dass sie reifen muss. Und darum fordert er bei seinem Vater Unterstützung an, eben den Heiligen Geist. Seit Pfingsten ist er für uns Christen alle da. Er ist da, um uns zu helfen, unsere Liebe zu vervollkommnen. Leider können wir den Heiligen Geist nicht sehen, so wie Jesus. Dafür können wir aber sein Wirken an uns erspüren. Wie kann das gehen? Zum Beispiel, indem ich akzeptiere, dass er mir ins Gewissen redet, wenn ich wieder einmal lieblos sein möchte. Wir sollten auch die Bibel mit Unterstützung des Heiligen Geistes lesen. Das heißt, ihm im Gebet darum bitten, dass wir diese Worte richtig verstehen. Und nicht etwa durch eine falsche Auslegung eines Bibelwortes anderen Menschen gegenüber lieblos werden. Aber auch durch einen Menschen kann der Heilige Geist zu mir sprechen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich muss es nur zulassen wollen, dass er mein Herz und meine Gedanken verändern darf. Am Ende steht für den Heiligen Geist das Ziel, wie auch für Jesus, dass unsere Liebe vollkommen sein soll und wir eines Sinnes mit Jesus und mit seinem Vater, unserem Gott, werden. Dann wird Jesus vollkommen in uns wohnen und so werden unsere Mitmenschen, unsere Umwelt, die werden diese Liebe Gottes an uns erkennen können. Es ist die Liebe Jesu in uns, die uns motiviert, andere zu lieben. Zwar können wir das nicht perfekt, aber wir sind auf einem guten Weg, wenn wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben, damit er unsere Liebe vervollkommnen kann. Und vielleicht erlebt ihr dann noch etwas Ähnliches wie in der folgenden Geschichte, mit der ich enden möchte. Ein junger Mann absolvierte in der DDR eine Lehrausbildung in einem Baubetrieb. Er war Christ und allein das genügte in der DDR oft schon, dass man zur Zielscheibe des Spottes der Kollegen wurde. Eines Tages hatte sich ein Kollege wieder einmal einen besonders fiesen Scherz für den jungen Mann ausgedacht. Er befüllte die Taschen seiner Arbeitsjacke mit Teer. Nun kann man sich gut vorstellen, was das für ein Gejohle gab, als der junge Mann seine Jacke überzog und in die Tasche greifen wollte und dabei in eine klebrige Masse fasste. Irgendwie hat der junge Mann dann seinen Arbeitstag doch herumgekriegt und die anderen Kollegen warteten gespannt darauf, wie sich der Lehrling rächen würde. Am nächsten Morgen öffnete der Kollege, der dem jungen Mann am Tag vorher das Teer in die Jacke gekippt hatte, seinen Spind und holte seine Jacke raus. Und ihm fiel sofort auf, dass da was nicht stimmte. Er merkte das auch, was in seinen Jackentaschen steckte, und er wusste auch, wer das getan hatte. Vorsichtig lugte er hinein und entdeckte in jeder Tasche einen Apfel. An diesem Tag begann eine Männerfreundschaft. Jesus spricht: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr mein Gebot halten, mein Gebot der Liebe. Amen.